Eve, kennst du das, wenn du auf einer Filmpremiere bist und jemand vom Filmverleih steht auf der Bühne und moderiert den Film an?
Ja.
Weißt du, was ein Problem bei so einer Premiere sein kann? Wenn die 2 Wochen nach US-Start ist. Wenn die Premiere 2 Wochen nach US-Start ist und also erstmal, es war eine sehr schöne Filmpremiere, also vielen Dank an Leonine Studios für die Einladung. Ich finde es nur ein bisschen bezeichnend, wenn jemand auf der Bühne steht, den eigenen Film anmoderiert. Es gibt seit 2 Wochen gibt es Reviews. Seit 2 Wochen weiß jeder, dass es einer der Flops des Jahres ist. Also an der Kasse einer der Flops des Jahres. Auch noch kurz nach Borderlands. Ich glaube, es war beides Leonine Studios. Das war jetzt leider nicht gut für die. Und das ist ein sehr charmanter Verleih in Deutschland, finde ich. Ein sehr charmanter Verleih. Und haben halt hintereinander Borderlands und dann noch The Crow gehabt. Und wenn der Herr auf der Bühne steht und anmoderiert mit, man soll sich seine eigene Meinung bilden, wenn man das sieht, dann weißt du, was für ein Film dich erwartet. Hattest du so ein Erlebnis schon mal?
Nein. Und ich war mit dir bei dem Screening zu Morbius. Und selbst dort waren die Reviews schon draußen. Da wurde sowas nicht gesagt. Okay, ich glaube, das hat sich niemand getraut, weil Jared Leto auch auf der Bühne war.
War das da schon draußen? Ich weiß, die Presse...
Die Presse hatte schon Reviews und hat auch gesagt, das ist scheiße. Übrigens, das ist jetzt mal eine Trickfrage. Was ist besser, Morbius oder Madame Web? Weil da habe ich mich letztens sehr lange rumgefragt, und also in meinem Kopf. Und ich habe mich darüber mit Sebastian gestritten. Ich bin der festen... Ja?
Besser ist eine Frage in der Definition. Ich glaube, der besser gemachte Film, also handwerklich besser gemachte Film, ist definitiv Morbius. Mhm. Aber der Film, den ich wieder gucken würde, ist Madame Web. Das ist ein Riesenunterschied.
1:1, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, Madame Web zählt für mich zu den Filmen, die so kacke sind, dass sie gut sind. Also, ohne Witz, du hast mir auch damals die WhatsApp geschrieben aus dem Kino und meintest, du hast dich bepisst vor Lachen. Und mein ganzes Kino hat sich bepisst vor Lachen. Ich überschläge schon fast Cheaten am Ende des Jahres und zu sagen, das war die Comedy des Jahres. Weil, ey, bei keinem anderen Film wurde dieses Jahr so krass im Kino gelacht wie bei Madame Web, will ich nur sagen. Ja.
Das ist eine gute These. Da müsste ich nochmal in meinen Letterboxd reinschauen, aber es kann echt sein. Und das war in der Presseverfügung. Ich meine, Presseverfügung wird nicht so viel gelacht wie in einer anderen Verfügung.
Bei mir auch. Ich habe den nicht nochmal geguckt, aber ich will den nochmal gucken. Der hat ja danach tatsächlich im Gegensatz zu Morbius getrendet auf Netflix und war 2 Wochen lang in der Nummer 1 der Netflix-Charts.
Es ist aber ein Schicksal, dass ich diesem Film nicht bescheinigen würde.
Nein, genau dazu wollte ich kommen. Also das ist ein sehr charmanter Übergang, den ich sonst selbst gemacht hätte. Und dann gibt's Filme wie diesen hier.
Also, es ist ein Film, ich habe auch oft unfreiwillig, also ich habe so eine Twilight-Ebene gelacht.
Ich habe auch ein paar Mal habe ich auch geschmunzelt, erst recht so, hey, lass uns doch, das ist kein Spoiler, das sieht man schon im Trailer, hey, lass uns doch darüber bonden, wie gerne wir Drogen nehmen, so. Also, die Romantik ist halt so, wenn du das Zimmer siehst, da liegen die Pillen und da ich so,
wirklich? Ja, das war schon ziemlich hart.
Also, das ist schon so, boah, ich sag jetzt was, ich weiß nicht, ob du es rausschneiden musst.
Sag's einfach.
Also meine Idee für diesen Titel des Podcasts ist Wir krähen vom Bahnhof Zoo.
Das finde ich eigentlich ziemlich lustig.
Ich auch.
Wir krähen vom Bahnhof Zoo.
Also du wärst okay mit Wir krähen vom Bahnhof Zoo, ja?
Wir krähen vom Bahnhof Zoo. Ich habe noch verzweifelt einen Titel gesucht. Und jetzt habe ich einen. Ich finde
weil ich habe nämlich das Buch gelesen von Christiane F. und den Film gesehen, ne? Das Buch geht ins Mark, ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Bücher zum Thema Drogenabhängigkeit und Sucht und es ist sehr empfehlenswert, es ist wirklich ein starkes Buch, es geht auch echt ins Mark und macht einen fertig, aber das sollte es auch, es ist ein super Anti-Drogenbuch mit einer Drogengeschichte und dann gibt es den Film und der Film ist ungewollt fucking lustig und der ist so inszeniert, dass ich mich bepisst habe. Also der Film sorgt so für das Gegenteil.
Was ist die Kinder vom Bahnhof Zoo?
Ja.
ich habe den halt in der Schule gesehen, wie jeder andere Mensch, der ihn je gesehen hat, auch. Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
Ich kann mich an alles erinnern, wie, hey Holger, hast ein bisschen Hitch für mich? Aber es ist halt, boah, nee. Also das Buch, Wahnsinn, wichtig, relevant, selbst heute noch relevant. Das ist ein krasses Buch, das so die Geschichte schildert, wie so etwas ein Leben zerstören kann, aber auch wie man sich probiert, da rauszukämpfen und es auch schaffen kann, erfolgreich. Aber der Film ist für mich fucking Thema verfehlt. Der ist für mich schon fast eine geschmacklose Parodie vom Buch.
Mhm.
Ja.
Aber ist dann The Crow, das Remake, auch eine geschmacklose Parodie von dem Original für dich?
Ja. Ja. Also es ist wirklich, wie hieß es bei David Heine der Überschrift? Ich fand's herrlich. Beste Überschrift. Erbärmlich scheiße. Das ist seine Überschrift von dem Film.
Das ist genau das, was dir gefällt, dass eine Überschrift so aussieht.
Also ich beschämend scheiße.
Beschämend, aber beschämend ist gut, ja.
Beschämend scheiße. Und ich sag's dir, wie es ist. Ich sag das selten und ich probiere mich in meinen Videos, selbst wenn mir immer wieder unterstellt wird, Yves ist der Meckerfritze und der Hater und so weiter. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt ein Video zu Agatha gemacht und selbst da stand das wieder drin. Da habe ich krass viele positive Dinge auch hervorgehoben. Und wenn ich irgendwie mal einen Film mache, den ich gar nicht mag, dann ist das nie mit Hass, dann ist das eher parodistisch. Und ich mache mich über Sachen lustig, aber dann will ich ja eher Humor. Ich will jetzt nicht irgendwie mit so einer Fackel rumrennen und sagen, ey, hass das, weil mir gefällt das nicht. Okay.
Aber ich muss zugeben, just for the record, es wirkt oft so, weil du natürlich ein cleverer YouTuber bist. Und ein cleverer YouTuber hat kräftige Überschriften und kräftige Bilder.
Ja, aber das ist alles. Aber das Video...
Aber dadurch wirkst du manchmal wie eine Fackel. Also, to be fair, wenn man deine Videos schaut, du benutzt auch das Wort fair sehr oft, weil du fair bewertest.
Ja, aber ich meine, so funktioniert trotzdem, du hast selber gesagt, YouTube. Und ich sag's mal ganz ehrlich, Leute, die sich nicht die Mühe machen, meine Videos zu schauen, finde ich, haben danach nicht das Recht, mir zu sagen, wie ich denn in meinen Videos oder auf YouTube tatsächlich bin. Das ist alles, was ich sage. Also wenn du siehst danach immer noch sagen, Ruhe, ist deine Meinung, aber schau dir meine Videos erst an und urteile danach. Ja. Und genau das habe ich ja auch mit The Crow gemacht. Ich habe mir die Scheiße angeguckt. Und das ist tatsächlich ein Film, wo es mir schwer fällt, nicht wütend zu sein.
Aus verständlichen Gründen, weil du bist ja mit The Crow aufgewachsen, anders als ich, also mit dem Original. Und
Comic liegt auch hier irgendwo.
Stimmt, das ist ja eine Graphic-Novel-Verfilmung. Da habe ich noch gar nicht reingesehen. Es war auch bezeichnend, um nochmal auf diese Anmoderation von Leonine Studios zurückzukommen, es war bezeichnend, dass da nochmal rausdifferenziert wurde in der Anmoderation, dass der Film eine Neuinterpretation und kein Remake sei. Jetzt muss man aber dazu sagen, was ist denn ein Remake, wenn nicht eine Neuinterpretation? Es gibt ein Shot-für-Shot-Remake, gibt's auch, wie Michael Haneke bei Funny Games US. Dann ist es wirklich ein Remake, also genau gleich
gemacht. Oder Psycho.
Ist Psycho ein Shot-by-Shot-Remake?
Ja, mit Vince Vaughn.
Das ist ein 1-zu-1-Remake.
Ja, das Einzige ist, es gibt zwischendurch Szene mit Schweinen, die in den anderen Filmen geschafft haben und so weiter. Aber ansonsten ist das ein Shot-by-Shot-Dialog-für-Dialog-Remake.
Okay, das wusste ich nicht.
Ja, ja.
Aber nichtsdestotrotz ist ein Remake erstmal eine Neuinterpretation. Selbst wenn es Shot-für-Shot ist. Deswegen ist das jetzt nur ein bisschen euphemistisch umschrieben, dass es sehr anders ist als das Original. Man muss dazu sagen, aber umso besser für ein Remake. Das kannst du dem weder vorwerfen noch vorhalten. Wie ist dir denn da ergangen, als jemand, der im Original sehr klebt?
Also erstens muss ich dazu sagen, es ist ganz klar auch ein Remake, weil wenn der sich so krass lösen würde von der Vorlage, hätte er nicht diese deplatzierten Zitate des Originals 1-zu-1 Wortsilben, die jetzt aber zweckentfremdet sind. Das erinnert mich ein bisschen an, wir beide mögen ja sowohl Alien Romulus als auch Prey. Und in beiden Filmen, und das ist kein Spoiler, in beiden Filmen fällt ein Wort-für-Wort-Zitat aus einem früheren Teil.
Ja.
Und ich finde, beide wirken relativ deplatziert. Bei Annie Romulus wirkt es noch deplatzierter, wenn da gesagt wird, get away from her, you bitch, und das aus dem Nichts von einer Figur, wo du sagst, du? Hä? Mhm. Und bei Prey gibt es einen Dialog, der so konstruiert ist, dass eine Person irgendwann sagt, if it bleeds, we can kill it.
Mhm.
Und hier gibt es das auch. Es gibt 1:1 Zitate aus dem Original. Und ich rede nicht vom Comic, ich rede vom Film. Also es ist sehr wohl ein Remake. Mhm. Es ist eine andere Interpretation der Source Material. Mhm. Ich würde sagen, die haben das Source Material nicht mal angefasst.
Ja, oder? Also ich kenne es nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es jetzt näher am Comic ist. Es fühlt sich nicht so an.
Es ist nicht näher am Comic, es ist nicht näher am 94er-Film. Es ist wirklich näher an der Toilette, wo der Film reingehört. So, es ist wirklich Müll. Es passiert krass selten. Bei Borderlands, wir hatten da einen Podcast, da hatten wir auch einen Kollegen da, das war sehr witzig, da waren wir alle, wie war es, Geilomat scheiße drauf.
Wow, Scheißomat.
Wow, Scheißomat, da konnten wir ja schmunzeln. Ich kann hier echt nicht schmunzeln. Und wenn in der dramatischsten Sequenz, in Anführungsstrichen, dieses Films, die Entscheidung getroffen wird, den Theme-Song aus Stephen Kings Sleepwalkers, einer der größten, epischsten Fails der Filmgeschichte, drunter zu hauen, dann weiß der Film, wie scheiße er ist. Kennst du Sleepwalkers von Stephen King?
Nee.
Sleepwalkers? Okay, ohne Witz, wir haben davor geredet, dass wir bei Madame Web beide lachen können.
Ja.
Bei Sleepwalkers wirst du sterben vor Lachen.
Ich habe halt nur von ihm gehört, ich habe ihn aber nie gesehen.
In diesem Film spielt jeder mit, auch Mark Hamill spielt mit. Joe Dante spielt selber mit.
Ach, der war da. Ah ja, jetzt ich habe den, doch, ich habe ein paar Ausschnitte gesehen. Jetzt
ich habe ein Video.
Hast du mir ein Video von dem Film geschickt? Kann das sein?
Ich habe ein Video dazu gemacht.
Das habe ich gesehen. Ich habe das gesehen.
Ja.
Ja, klar, wenn Kack ein Film wäre oder so, wie du das immer nennst.
Ja, genau. Und da gibt es eine Szene, wo der Bösewicht einen Bleistift in ein Polizistenohr drückt und schreit Carb Kebab. Und also der ist halt scheiße lustig. Also das sind Katzenwesen, die Angst haben vor echten Katzen, weil wenn echte Katzen die kratzen, dann platzen die. Oh, das reimt sich ja schon fast. Aber ja, das ist so scheiße. Und aber das Einzige, was Leute diesem Film gelassen haben, ist der Theme-Song, weil der, den hast du 100% schon repurposed in anderen Sachen gehört.
Mm.
Kennst du noch von den Fugees, Ready or Not? Ready or Not, here
ja,
I come.
Ja, klar.
Die Background-Musik davon ist der Theme-Song aus Sleepwalkers. Das ist der Beat.
Ist das ein Ernst? Ist das ein Zufall oder hast du das wirklich da rausgenommen?
Nee, ist daraus gesampled.
Ach so. Es ist ja cool, dass du dich mit Samples so auskennst. Ich bleib da bei TikTok gerne mal hängen, wenn Leute Samples analysieren, wo sie eigentlich herkommen.
Ah, ich
also, hast du zum Beispiel gewusst, dass Clint Eastwood von den Gorillaz ein Preset ist auf so einem Kinderkeyboard?
Ja.
Solche Sachen also, halt. Also, das weiß ich halt nicht, ehrlich gesagt. Das wusste ich nicht.
Naja, und dieser Track ist eigentlich zum Meme geworden, dass er auf Instagram und so weiter unterlegt wird, wenn etwas scheindramatisch ist. Also wie eine Katze guckt und das Essen ist nicht da.
Hm.
Weißt du, dein Hund hat hingekackt und schämt sich. Und dann nehmen sie diese Musik und packen sie in die dramatischste Szene davon. Das ist ein Zugeständnis. Da habe ich im Kino gegackert. Und okay. Es ist dem amerikanischen Publikum ist aufgefallen, dass dieser Track drin ist. Also richtig krass sogar, will ich nur sagen.
Okay.
Ja, Kurzfassung
ist Vorstellung niemandem.
Kurzfassung ist Müll. Also dieser Film ist wirklich, der ist auch Thema verfehlt Sex. Das muss man sagen. Ich habe nur Probleme. Ich fühle mich wie Arthur Fleck. All I have are negative thoughts. So.
Ich finde, man muss jetzt da auch in den Kontext setzen, dass wir zwei bei einem Original aus komplett unterschiedlichen Ecken kommen. Ich als jemand, der ihn bis vor zwei Stunden noch nie gesehen hatte. Also den 94, ich kenne ihn halt natürlich, ich kann auch sehen, ich weiß den Impact, den er in der Filmgeschichte hatte, aber es war nie ein Film, der mir einfach begegnet ist, weder im Fernsehen noch irgendwie im Home-Release, und ich habe den einfach nie gesehen und habe mich dann auch schwer getan, den irgendwann mal nachzuholen. Ich habe es jetzt für diesen Podcast getan, eben vor zwei Stunden tatsächlich, also ich bin ganz frisch aus dem Original raus, und das könnte nicht mehr im Gegenteil zu dir stehen, weil wie sich die fleißigen Hörer unter euch vielleicht erinnern, wir hatten schon mal eine Nerd- und Kulturfolge über die, ich zitiere, 10 besten Comic-Verfilmungen ohne Marvel und DC. Und ich habe extra nochmal nachgeschaut. Weißt du noch, wie du The Crow platziert hast?
Oh, der war ganz weit oben.
Du hast ihn auf die 1 gesetzt.
Ja, okay.
Ich weiß auch, das hast du, glaube ich, so Last Minute gemacht. Also deswegen ist es nicht so
ja,
tief.
Ja, ja, ich habe es Last Minute, weil ich wollte ursprünglich Unbreakable drauf haben. So, ich wollte Unbreakable drauf haben, und da hatten wir so ein bisschen die
Diskussion, dass es keine Comic-Verfilmung ist.
Dass es ja keine Verfilmung ist von einem existierenden Comic. Oder? Genau. Ja.
Ja. Das ist, daran ist es gescheitert. Und Unbreakable ist, wenn das nicht so wäre, wäre Unbreakable sowieso der beste von allen gewesen in der Liste. Ist jetzt aber nicht so. Dann war es The Crow bei dir, zu meiner Überraschung. Und ich kann auch nur empfehlen, die Folge euch nochmal anzuhören, die 10 besten Comic-Verfilmungen ohne Marvel und DC. Also so wichtig ist dir The Crow, oder?
The Crow ist für mich so ein atmosphärischer Film und einer der besten Kultfilme der 90s. Es ist für mich ein Film, der Gothics was gegeben hat, der gleichzeitig Detective Noir ins Mainstream Blockbuster-Popcorn-Kino reingebracht hat. Das ist ein Film, der Anime-Allüren ein bisschen hat, wenn du dir den Bad Guy anschaust und seinen Look mit den langen Haaren und den Schwertkampf und so weiter. Das ist aber gleichzeitig eine Rachegeschichte, die auf dem Papier, wenn du sie nur in diesem Film guckst, sich anfühlt wie 0815, hast du schon 40.000 Mal gesehen, aber was ich diesem Film immer positiv vorgehalten habe, ist, das Drama wird nie ignoriert. Das ist kein Film, wo es einfach nur darum geht, okay, schnappst du dir, steigst sie auf. Du fühlst dieses Drama, was der durchgemacht hat, den ganzen Film durch. Und selbst wenn er zur Killing Machine wird. Ich mag auch den Look, ich mag es, wie schmutzig, wie abgefuckt diese City ist. Ich mag es auch, dass die Charaktere ein bisschen drüber sind, weil der erstellt da seinen ganz eigenen Mythos, und die Stadt wird zu Gotham City in schlimmer. Und ich mag es, dass es so gut wie keinen Shot bei Tageslicht gibt. Brandon Lee war, ja.
Ich glaube, sogar gar keinen.
Nur ganz am Ende siehst du den Sonnenaufgang. Ja. Und du siehst die Szene, wo das Mädel das erste Mal zum Grab von Shelley und Eric geht. Da ist auch eigentlich die Sonne, aber es ist grau und regnet.
Okay.
So. Und Ernie Hudson, komplett underrated Performance von ihm. Ich finde ihn super. Wenn Tony Todd Teil deiner Crew ist, ist auch krass. Der Candyman. Ich habe nichts als Liebe. Und Brandon Lee, ich sag's auch ganz ehrlich, es gibt eine Sequenz, wo er ein Treffen der Mafia stürmt. Und es würde mich nicht wundern, wenn Christopher Nolan sich da hat inspirieren lassen, wie er den Joker inszeniert mit seinem ersten Auftritt
beim Mafia. Ich würde sogar sagen, das ist definitiv so.
Yeah.
Also das ist zu ähnlich. Also selbst wenn er den Film nicht gesehen hätte, die Ikonografie hinter der Szene muss ihm bekannt sein, so ähnlich ist sich das. Es ist ja wirklich gespiegelt nur, also es hat sich wirklich nur die Kameraachse als eins zu eins gespiegelt im Sinne von spiegelverkehrt, und ansonsten ist es fast gleich. Das kann schon fast kein Zufall sein.
Ja.
Also da bin ich der festen Überzeugung, und das ist auch, glaube ich, das größte Alleinstellungsmerkmal oder überhaupt Herausstellungsmerkmal des Originals. Ich finde, als jemand, der ihn jetzt 30 Jahre, fast genau 30 Jahre später sieht, ich erkenne so viel darin wieder. Es wurde mir schon angeteasert, mir ist nämlich die filmgeschichtliche Bedeutung ja bewusst, aber ja, man guckt es sich an, man sieht, was Blade sich da rauskopiert hat. Man sieht ganz stark, was Matrix sich rauskopiert hat, auch gerade die Rooftop-Sequenzen. Du hast recht, es ist sehr Anime-Style, wobei ich da glaube, dass die Reihenfolge umgekehrt ist, dass er sich halt Animes angeschaut hat
und
sich das übernommen hat. Aber man könnte auch den Endkampf nehmen und du könntest ein bisschen gegenschneiden mit Cowboy Bebop mit dem Endkampf.
In der ja, Kirche. Oder Devil May Cry.
Ja, sowieso. Devil May Cry war ja sehr viel später. Also die haben sich schon eher bei Cowboy Bebop bedient. Aber es ist halt so dieser japanische Stil, sehr comichaft alles, grotesk geradezu. Generell der Style, durch diese ganze Goth-Style, plus das, der Look vom Joker offensichtlich hier auch so ein bisschen rausstammt. Ich meine, natürlich diskutiert man dann immer bei Nolans Joker oder bei The Dark Knight eben, wo es wirklich herkommt. Es gibt ja auch diesen geilen Comic von Brian Azzarello, der Joker heißt. Der kam ein Jahr vor The Dark Knight raus. Was aber der beste Gegenbeweis dafür ist, dass es eben nicht daraus kopiert ist, weil offensichtlich sind die Dinge parallel zueinander entstanden.
Ja,
aber
also,
kennst du den Joker-Comic von Brian Azzarello?
Ich habe ihn dir schon mehrfach empfohlen.
Ich habe den im Regal stehen. Ich finde den so geil.
Hast du ihn jetzt gelesen?
Nee, ich habe den im Regal stehen.
Aber du findest ihn so geil.
Das ist auf meiner To-Do. Ey, der sieht so geil aus. Ich habe halt schon rumgeblättert und ich finde es. Ich habe schon mehrmals gehört, dass der nicht inhaltlich jetzt nicht so super ist.
Oh doch, der
die Perspektive
auch, doch, der.
Ist cool. Die Perspektive ist cool, weil sie aus Perspektive eines Kleinkriminellen erzählt ist.
Eines Chauffeurs.
Das finde ich mega cool alles. Aber nee, ich habe ihn tatsächlich immer noch nicht gelesen. Weißt du, wo ich den gekauft habe?
Ja, auf der CCXP.
Echt jetzt?
Ja.
Echt auf der CCXP? Ich dachte, ich hätte in New York gekauft.
Na, auf jeden Fall.
Warte, lass mich das kurz zu Ende erzählen. Ich glaube, es war bei New York auf der Comic-Con.
Oh, okay.
Da habe ich Brian Azzarello getroffen.
Ah.
Habe ich dir das immer erzählt?
Ja. Und da hast du es bereut, dass du den Comic nicht dabei hattest, dass er den signieren kann.
Ja, da muss ich ihn ja schon gehabt haben. Das war ja vor der CCXP.
Ja, stimmt.
Na, auf jeden Fall war der gerade auf der Toilette und ich habe von seinem Stand habe ich ein Selfie gemacht. Ich habe gerade so ein Selfie von mir gemacht neben dem Stand, weil ich habe ja den Comic und ich habe ja leider den Comic nicht dabei. Brian Azzarello steht sein Name so da und ich mache gerade ein Selfie und in dem Moment fotobombt mich Brian Azzarello. Der ist zurückgekommen, geht so ins Bild rein, macht so Grimassen. Ich habe selber dabei so gelacht, dass das Handy beim Selfie machen das Bild verschwommen ist, man erkennt ihn nicht. Also es ist auch wirklich komplett so out of frame schon fast. Und ich war zu peinlich, also ich habe es auch nicht gemerkt, aber ich wollte das natürlich nicht nochmal machen, weil es war ein so schön eigener Moment, das lässt sich ja nicht rekreieren. Aber ich habe es in Erinnerung und erzähle es euch auch gerne. Also Brian Azzarello, geiler Typ.
Das Bild ist verschwommen, cool. Es ist nie passiert. Das
es ist quasi nie passiert, ich kann es nicht beweisen. Klar. Ich kann es nicht beweisen, dass es passiert.
Ja, also ich habe auch Fotos mit Pamela Anderson.
Genau. Ja, aber dein klebriges Playboy-Heft zählt nicht. Also.
Sehr viel wert, okay? So aus den 90ern.
Wir können dich daraus klonen, wenn es mal hart auf hart kommt. Was wollte ich sagen? Ach ja, ich habe ja das Original jetzt sehr viel später gesehen. So, Ikonografie, grandios. Also man sieht den Impact in der Filmgeschichte, den dieser Film hatte. Zweifellos. Und jetzt kommt meine Perspektive 30 Jahre später. Und du weißt, Yves, ich bin jemand, der alte Filme, alten Filme, die er auch zum ersten Mal sieht, super viel abgewinnen kann. Es hat bei mir nichts damit zu tun, ob ich jetzt Nostalgiefaktor habe oder nicht.
Jetzt kommt es aber.
Das Aber ist, ich finde den nicht gut gealtert. Ich finde, der ist ganz schwer anzugucken heutzutage. Die Ikonografie, alles super, aber als Film selbst, ich bin der festen Überzeugung, wenn du von dem ein Shot-by-Shot-Remake machen würdest, mit anderen Darstellern einfach, ansonsten alles genau gleich, der würde auf Flop-Listen landen. Leute würden sich den angucken und sagen, boah, das war einer der schlechtesten Filme des Jahres, weil es sehr schwer zu ertragen ist. Also, es ist egal, ob es das Schauspiel ist, die ganze Zeit diese Goth-Atmosphäre, die er aufbaut, wie er geschnitten ist, dieses 90er-Jahre MTV-Style, das kannst du heute nicht mehr machen. Der hat mehr Schnitte in der Kampfszene als Taken. Also das ist wirklich krass durcheinander geschnitten. Man muss den Film lassen. Ich finde, man merkt gar nicht, dass Brandon Lee während den Dreharbeiten gestorben ist. Die haben das sehr gut umschifft. Das weiß man, das merkt man nur, wenn man es weiß. Also zum Beispiel, wie sie die ganzen Szenen, als er in seinem Apartment zurückkommt, gedreht haben. Die Ich-Perspektive, weil Brandon Lee zu dem Zeitpunkt schon tot war und das einfach neu gemacht haben. Das passt alles super ineinander. Aber ich finde ihn ganz schwer zu ertragen. Und ich würde dem niemals mehr als 3 Sterne auf IMDb geben. Also Ikonografie rausgerechnet, sonst musst du es wahrscheinlich höher bewerten, weil er für die Filmgeschichte, glaube ich, wichtig ist. Aber ich finde, der ist nicht gut gealtert. Und insofern, also überbewertet ist der falsche Begriff, weil der Film war zu wichtig, um überbewertet zu sein. Aber von mir keine uneingeschränkte Empfehlung mehr. Tut mir leid. Wir gehen auch gleich in die Details. Ich sehe, dir ist gerade was gestorben. Es tut mir leid. Ihr könnt es da draußen hören. Ich sehe den traurigen Blick von Yves. Kennt ihr das? Als bei Narcos, der Der Obergangster wartet da, also nur sinnlos wartet und rumsteht. So siehst du gerade aus. Es tut mir leid, Yves. Ich weiß, es ist deine Lieblings-Comic-Verfilmung ohne Marvel und DC, aber bei mir nicht mal ansatzweise. Und weißt du, wenn ich einen ähnlichen Film aus einer ähnlichen Zeit nehme, nimm mal Blade, der ist von 98, das heißt 4 Jahre später entstanden, nur eine WM davon entfernt, ne? Eine Fußball-WM davon entfernt. Ich habe neulich nochmal den Anfang geschaut. Und nostalgische Verklärung hin oder her, ich gucke den Anfang von Blade 1 und denke, also erstens die Stimmung, wie die er macht, die Musik, der Einsatz, der Schnitt, die Coolness, die Wesley Snipes ausstrahlt, wie die One-Liner sitzen, alles in den ersten 10 Minuten, das ist unschlagbar besser als The Crow. The Crow ist nicht so gut gealtert, wie man es glaubt. Ich finde ihn ganz schrecklich geschnitten. Die Kameraeinstellungen sind teilweise sehr cool. Also dieses Filmnarige, was du erzählst. Wenn du aber wirklich die Story nimmst, also wirklich die Story, die ist eben nicht mit Überraschungen voll, wie ich es von Filmnoir so ein bisschen erwarte. Sie ist nicht spannend. Und die Dialoge, die sie The Crow, also Brandon Lee, gegeben haben, sind ganz schwer zu ertragen. Also die sind halt im Remake noch viel schlimmer. Das muss man schon sagen. Aber ich finde, das ist nicht so weit davon entfernt, von der Qualität, von dem, was sie sagen, wie unnötig die meisten Dialoge sind. Ich meine, ich habe da einfach eine komplett andere Ansicht als du. Du hast ja selber gerade gesagt, Bernie Hudson ist für dich ein Scene-Stealer oder so.
Ernie,
meine ich doch. Und Ernie Hudson fand ich so krass deplatziert. Ich muss dazu sagen, ich habe den Film in der deutschen Synchro gucken müssen.
Okay.
Ich kann das in meinem Kopf rausrechnen. Ich habe Szenen auch auf Englisch gesehen. Also ich weiß auch, wie der Film auf Englisch wirkt. Ich habe mir, was weiß ich, das Gangster-Meeting zum Beispiel, ich mir komplett auf Englisch angeschaut und ein paar Szenen auch noch. Aber ich finde, so viel besser wird's nicht. Man muss bei der deutschen Synchro nämlich dazu sagen, ich finde die deutsche Synchro hat sehr bekannte Synchronsprecher. Deswegen liegt es nicht daran, es ist eher die Synchronregie und die Übersetzung, die dem Ganzen so ganz leichte Bud Spencer-Vibes noch gibt, mit so ganz schlechten Gags. Aber es ist, also, gerade hier, wie heißt der The Crow nochmal im bürgerlichen Namen? Darren?
Eric Draven.
Ich habe den Film vor 2 Stunden gesehen, ich weiß nicht, wie die Figuren heißen. Eric Draven, alles, was er auch zu dem Kind sagt, ist, das ist so ein bisschen soapy. Ein bisschen, wie heißen diese christlichen Filme aus den USA von dieser Kette?
Weißt Angel du schon? Studios.
Okay, das Studio meine ich nicht. Die laufen auf irgendeinem TV-Sender, oder? Und dann sagt man immer, so Angel nennt man doch
Studios.
Die. Ja, aber so nennt man doch die Filme dann, nicht Angel Studios. So ähnlich wie Walmart klingt das. Ah ja, ist auch egal. Daran erinnert es mich so ein bisschen. Also ich, wie gesagt, ich töte dich immer mehr damit mit meinen Aussagen zu dem Film. Weißt du was? Wir machen daraus jetzt eine Überleitung zu unserem Werbepartner, weil, warum habe ich es auf Deutsch gucken müssen? Weil ich ein Idiot bin. Achtung, Werbung. Ich hätte auch einfach, also zumindest auf Amazon, auf YouTube gab es den nur auf Deutsch. Und ich, Idiot, habe gar nicht dran gedacht, einfach mein, Achtung, Werbung, NordVPN einzuschalten, weil dann hätte ich ihn auch auf Englisch gucken können. Also ich habe nicht daran gedacht und dann war es schon zu spät. Ich saß heute ungelogen, ich saß im Büro und habe den noch geschaut und zu Ende geschaut heute Morgen und habe gedacht, ach Mist, wenn ich mir auf NordVPN geholt hätte, weil, was machen wir mit dem virtuellen privaten Netzwerk NordVPN nochmal, Yves? Wir umgehen Geoblockaden.
Ja, yep. Oh Gott, sorry, ich muss gerade noch einiges so verkraften, was du gerade so über The Crow gesagt hast.
Ich weiß, wir reden auch gleich drüber, das ist das Hauptthema dieses Podcasts.
Weißt du, das war so, wie wenn du dir anhören musst, was ich über The Last Jedi sage, ohne dass du mich unterbrichst. So, weil es muss einfach sacken und es muss wehtun. Und so war das gerade.
Oh, das tut mir so leid.
Ja.
Wofür nutzt du denn NordVPN, Yves?
Streng genommen, ich glaube nicht daran, dass wenn ich im Urlaub bin und für einen Streaming-Service zahle, ich jetzt die Inhalte nicht gucken darf, die ich sonst gucke. Ist das charmant formuliert?
Ja, du hast auch recht. Das ist genau so. Es ist ja auch unterschiedliche Inhalte. Was aber praktisch ist, weil man kann theoretisch dank NordVPN auch die amerikanischen Netflix-Inhalte schauen, die ja durchaus andere sind als hier in Deutschland. Umgekehrt aber, vielleicht will ich ja etwas sehen, wenn ich in Amerika bin, was ich sonst mit Netflix gerade nur in Deutschland sehen kann. Also es funktioniert in beide Richtungen. Bei Gaming dasselbe. Also wenn ich verschiedene Server benutzen will, um auf verschiedenen Realms oder was auch immer, Online-RPGs oder in Shootern, mit Freunden aus dem Ausland spielen zu können, ist das super praktisch. Oder eben, wenn ich einen Film in einer Sprache gucken will, die mir in Deutschland nicht angeboten wird, meistens einfach aus rechtlichen Gründen. Das sind lizenzrechtliche Gründe. Das machen ja Prime und YouTube nicht, um euch zu piesacken, sondern es geht halt nicht anders. Und gerade bei Filmen, bei denen die Rechte halt so lange zurückliegen, dass es halt so ein Rechte-Wirrwarr ist. Bei neueren Filmen passiert das viel seltener, weil dann alle Sprachversionen direkt abgegolten werden. Aber bei den älteren Filmen und bei The Crow, den hätte ich viel lieber auf Englisch gesehen. Aber andererseits ist es schon fast wieder lustig, weil dann kann ich es besser mit dem Original, das Original besser mit dem Remake vergleichen. Über unseren Code Nerd und Kultur. Ja, danke, das ist extra betont.
Ja, das ist wichtig, weil guck mal, letztes Mal habe ich wieder das durcheinander gebracht, welcher Code der richtige ist. Deswegen wollte ich es jetzt nochmal mit sagen. Nerd und Kultur, weil wir haben auch manchmal einen Code, der Nerd Kultur heißt, da wird ganz anderes. Deswegen hier heißt es Nerd und Kultur. Wichtig. Ja.
Über Nerd und Kultur auf nordvpn.com/nerdundkultur könnt ihr einen massiven Rabatt auf das 2-Jahres-Paket Basis, Plus oder Ultimativ kriegen von NordVPN. Dann gibt es noch 4 Bonusmonate obendrauf. Link findet ihr auch in den Shownotes. Es gibt sogar eine 30-Tage Geld-Zurück-Garantie. Dann könnt ihr in Ruhe 30 Tage lang The Crow schauen auf Englisch und dann nochmal zurückgehen, falls euch NordVPN trotzdem nicht taugt. Probiert es einfach selber aus. Gutscheincode Nerd und Kultur und damit Werbung Ende. Und wir gehen direkt über zu Original versus Remake. Ich weiß, du musst es noch ein bisschen verarbeiten, dass ich du musst das Positive daran sehen. Ich sehe halt den filmgeschichtlichen Impact von dem Film einfach. Das gehört einfach bei dem Film dazu. Man kann das ja nicht trennen. Man kann das eine nicht von dem anderen trennen. Ohne den würde Blade definitiv anders aussehen. Es würde bei Matrix einiges fehlen. Da bin ich der festen Überzeugung. Es würde bei The Dark Knight einiges fehlen. Heath Ledger hätte vielleicht anders ausgesehen. All das kann man dem Film nicht nehmen. Aber das ist halt ein größerer Impact, als der Film selber auf mich und meinen Filmgeschmack hat.
Ich will David anrufen und sagen, der ärgert mich im Internet.
Ist er auch so ein großer Fan vom Original?
Ja.
Das Witzige ist, ich meine, ich stehe ja nicht komplett allein da. Also ich weiß, wir haben gerne mal kontroverse Meinungen. Und wenn ich sage, dass ich Iron Man 3 toll finde, bin ich gefühlt der einzige Mensch auf der Welt.
Welchen? Aber, Alien 3?
Nee, es war Iron Man 3, aber Alien 3 auch. Aber das Ding ist,
ich mag
ausgerechnet bei The Crow habe ich das mehrmals gehört. Ich habe das mehrmals in meinem Freundeskreis gehört, dass Leute sagen, der wird als besser gehandelt, als er in Wirklichkeit ist. Und ich musste da an dieses Phänomen denken, dass es halt manche Sachen in der Popkultur gibt oder auch in der Kunstgeschichte, die wären gar nicht so hoch bewertet, wenn mehr Leute es gucken oder lesen würden. Also oft wird es hoch gehandelt, ohne dass man selber je gelesen hat. Also Faust ist ein gutes Beispiel. Das haben halt weniger Leute gelesen, als man denkt. Und es wird aber automatisch ist Goethe unser Heilsbringer. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Und so ähnlich ist es bei Original und Remake von The Crow. Weißt du, die sind ja so sehr nicht miteinander vergleichbar teilweise, dass man sogar die Inhalte miteinander vergleichen muss. Das machen wir auch selten, dass wir den Kurzinhalt eines Films wiedergeben. Aber das ist auch deine große Stärke. Deswegen kannst du mal kurz die Story des ersten Teils rekapitulieren.
Ja, yep, klar. Es ist Halloween und ein fürchterliches Verbrechen wurde begangen. Eric Draven und Shelley Webster wurden umgebracht. Die wurden nämlich in der Devil's Night umgebracht. Das ist der 30. Oktober, wo manchmal Leute austicken. Aber jetzt ist es Halloween und die beiden sind tot. Warum bin ich jetzt? Boah, du hast mich echt weggeboxt. Du hast mich sprachlos gemacht. In einem Podcast darf man nicht sprachlos sein.
Ich hab Fuck nicht geguckt, off. Es tut mir leid.
Okay. Ein Jahr später wird Eric Draven zurückgebracht, weil die Umstände seines Todes so fürchterlich waren. Eine Krähe begleitet ihn, damit er Rache walten lassen kann. Und er ist quasi ein Todesengel in einer Stadt, die sehr an Gotham City erinnert, in der es einen letzten anständigen Cop gibt, aber in dem es noch ein kleines Mädchen gibt, um das er und Shelley sich gerne gekümmert haben. Und dann gibt es selbst so einen Komplott, der sich langsam entfaltet, wo du siehst, die Leute, die Shelley und ihn umgebracht haben, auf bestialische Art und Weise, die haben da auch noch, also es gab mehr als nur diesen Überfall. Also da stecken ganze kriminelle Strukturen dahinter, so eine Hierarchie. Und ja, das ist im Grunde genommen der Film. Aber Brandon Lee Brandon Lees Charakter, Eric Draven und Shelley Webster, man sieht deren Liebe eigentlich nur minimal in Flashbacks. Man spürt, dass in dieser kaputten Stadt das eine intakte romantische Beziehung war, die schon über viele Jahre geführt wurde und die kurz vor der Hochzeit waren. Und diese Liebe trägt er in sich und diesen Schmerz trägt er in sich. Spannenderweise ist das ja auch, also ich weiß nicht, wie sehr du vertraut bist mit der Vorlage.
Nee, gar nicht. Also deswegen
mit der Vorlage wollte der Autor, deswegen ist es auch sehr düster, den Tod seiner echten Verlobten verarbeiten.
Oh.
Ja, also sie ist bei einem Unfall gestorben. Und deswegen redet Eric auch hier und da geschwollen und zitiert Gedichte und so weiter und so fort. Okay, die Tonalität in dem Film ist ganz klar Goth, Film Noir und 90s Action. Also wenn du das in ein Potpourri schmeißt, dann hast du The Crow 94. Okay.
Über den Impact haben wir ja schon geredet, ne?
Darf ich den Plot erklären von The Crow
20? Das könnte man jetzt direkt daneben halten, aber ich glaube, wir sollten erstmal nur über das Original reden, wäre jetzt mein Vorschlag, weil sonst
als reiner Hörer. Du hast schon alles dazu gesagt, du hast mir schon.
Ach jetzt, nee, also gibt es noch so viel über das Original zu sagen, was auch deutlich positiver klingt. Der Regisseur Alex Proyas ist ja zum Beispiel zu erwähnen. Ich habe von ihm aber, glaube ich, auch nur zwei Dinge gesehen. Das eine ist Dark City mit Kiefer Sutherland, was glaube ich. Und den habe ich aber nie ganz gesehen. Ich habe da immer nur so das letzte Drittel gesehen, tatsächlich mehrmals, wirklich beim Zappen. Aber auch sehr cool und stylistisch. Das ist einfach sein Trademark so ein bisschen, dieser Gothic-Noir-Style und auch das Thema mit Göttern und so, also ein bisschen übernatürlich zu gehen, passt irgendwie zu ihm, assoziiere ich einfach mit Alex Proyas. Ein Film, den wir beide von ihm mögen, den wir für ein bisschen unterschätzt halten, weil er so ein Produkt seiner Zeit war, ist ja I, Robot.
Ich liebe I, Robot.
Finde ich inhaltlich ziemlich gut.
Ja, ich mag den auch im Gesamten. Ich finde, das ist so einer der letzten wirklich coolen Will Smith-Blockbuster.
Ja, kann sein. Muss ich jetzt echt überlegen. Da gab es nicht mehr so viel. Ne? Da gab es I Am Legend und sowas, den ich für überbewertet halte, weil er sehr mit dem Original bricht.
Aber im Director's Cut ist er näher dran. Ich habe den das alternative Ende.
Das alternative cool. Ende, ne? Ja.
Das ist ziemlich cool. Es gibt natürlich noch zwei weitere Filme von ihm, über die wir wirklich nicht reden sollten. Die sind beide nicht gut.
Das eine ist Knowing, oder?
Yo, wow. Der ist richtig scheiße. Also.
War das der Cage-Film?
Ja.
Ja.
Aber ich kenne Leute, die den mögen. Ich finde den richtig schlecht.
Ich glaube, ist basiert auf Philip K. Dick, glaube ich. Und deswegen ist die Prämisse ganz interessant, finde ich. Also, das ist doch jemand, der irgendwie 90 Sekunden in die Zukunft
sieht. Nein, das ist Next.
Oh, das war Next. Ich nehme alles zurück. Was war denn Knowing?
Next mag ich ganz gerne. Next mag ich als Trashing-Spaßfilm ganz gerne.
Aber was war denn dann Knowing?
Knowing ist ein Film, in dem es wirklich darum geht. Das ist Nicolas Cage und das ist Rose Byrne. Und ja, die
finden. Aber Next war auch Cage. Ich sehe es gerade. Okay.
Ja, naja, ich weiß.
Ja. Ich nicht.
Und die kriegen da immer wie solche Zeichen und so weiter, dass sich eine Apokalypse abzeichnet und der Film macht halt ein Fass auf und Mystery und wofür steht das überhaupt, was bedeutet das und dann wird er richtig bescheuert. Ja.
Ah, ich sehe gerade, ja. Ja, also die Idee ist eigentlich gar nicht so uncool, aber ja, auf einem IMDb 6,2, ich hätte jetzt auch schlechter sein können. Und was war der andere Film?
Aber Knowing hat übrigens dazu geführt, dass es ein sehr geiles Interview gibt mit Rose Byrne, das ich ja auch in unserem Nicolas Cage Special erwähnt habe, wo sie gesagt hat, dass Nicolas Cage ihr gesagt hat, I'm gonna do the entire press junket without using the words I or me. So.
Okay.
Was großartig ist.
Und was war der andere Film, über den man nicht reden darf bei ihm?
Gods of Egypt, komm schon.
Ach so, stimmt, der war ja von ihm. Ja, das habe ich verdrängt. Den habe ich aber auch nicht gesehen. Ich gucke mir das nicht an. Okay, ich sehe, das ist wieder die Art von so schlecht ist er wieder gutes Film.
Ja, also das ist Galadriel, you have not seen what I have seen. So, okay, ja, deswegen Alex Proyas, ich finde, der ist zu Hause in Geschichten, die so ein bisschen noirig sind, die so ein bisschen investigativ, aber genremäßig sind und auch ein bisschen klischeebehaftet, da ist er einfach zu Hause, das kann er auch ganz gut. Ich finde, er hat auch diese 90s-Ästhetik richtig schön drin im The Crow, da gebe ich dir recht. Ich habe halt auch immer gesagt, The Crow braucht kein Remake, weil das ist ein krasses Produkt seiner Zeit. Also da gebe ich dir recht. Und
ja, gut, das wäre ja, genau, dann ist ja ein Remake noch legitimer, weil ein Remake darf ja ein Produkt seiner Zeit sein. Dann
ja,
seine
genau.
Zeit dann sein.
Genau, aber ich glaube, der funktioniert halt auch nur so gut, weil das so ein 90s-Film ist. Und ja, es gibt ja die Gerüchte bezüglich des Remakes schon seit 5000 Jahren.
Seit 8 Jahren, glaube ich.
Ja, zwischenzeitlich hat man sich gewünscht, dass Jason Momoa Eric Draven spielt. Ich bin ja immer noch der festen Überzeugung, er sollte sowieso Lobo spielen und nicht Aquaman.
Mhm. Aber jetzt ist er halt schon ein beliebter Aquaman, deswegen finde ich das ganz schwierig, das alles. Plus, er hat die Aquaman-Tätowierungen am Arm, also diese artifiziellen Fischschuppen.
Ja, aber die kann man ja auch wegretuschieren. Und er trägt ja eh fast die ganze, kannst ja auch die Lobo-Version nehmen, wo er die ganze Zeit Mantel trägt oder so weiter. Aber ich glaube, er würde ein besserer Lobo sein als ein Aquaman. Und ich meine, Ryan Reynolds war auch ein besserer Deadpool als ein Green Lantern. So.
Ich glaube, er wäre einfach dasselbe als Lobo.
Bei ihm. Ich glaube, der wäre richtig Heavy Metal. So. Ich glaube, der wäre richtig Heavy
Metal. Aber ist nicht sein Aquaman auch richtig Heavy Metal? Das ist ja meine These. Egal. Ich weiß, große Kraken, die auf Drums spielen, wirkt nicht sehr Lobo. Das verstehe ich. Aber ich finde ihn als Aquaman schon so ein bisschen. Wenn er seine Flasche Whisky da säuft in Justice League und in Zeitlupe auf die Wellen zugeht, denke ich, das könnte auch Lobo sein.
Ja, aber Lobo hat halt auch ein brutales Schandmaul und ist blutrünstig.
Ja, aber Aquaman fucks Fisch, wie wir vom Peacemaker wissen.
Das stimmt. Nicht nur vom Peacemaker, auch von Flash am Ende von Peacemaker.
Ja, ich glaube, wie jeder weiß. Lass uns über einen anderen Hauptdarsteller reden, weil wir haben es schon ein paar Mal geteasert, Brandon Lee. Für die, die es nicht wissen, das ist der Sohn von Bruce Lee. Ich glaube, er war um die 8 Jahre alt, als Bruce Lee gestorben ist. Und berühmterweise, und das macht The Crow halt auch popkulturell so relevant, ist halt Brandon Lee bei den Dreharbeiten gestorben. Also ich kann dazu auch nur, ich wusste immer nicht so viel von dem Fall. Ich weiß, wie tief bist du da drin, wie das passiert ist?
Es ist tatsächlich so eine ähnliche Geschichte wie die das, was mit Alec Baldwin passierte.
Nee, also ein bisschen anders ist es schon, aber ja.
Ja, ich habe auch nur gesagt ähnlich.
Ja, du sagst schon da nicht unrecht.
Also er wurde erschossen am Set mit einer der Prop Guns, auf die man nicht gut genug geachtet hat. Da waren Fehler drin.
Das ist richtig, ja.
Und da hat sich ein Schuss gelöst und ihn tödlich verwundet.
Ja.
Und danach ist tatsächlich die Schauspielerin, die Shelley spielt, vom Set gegangen und nicht mehr zurückgekehrt. So.
Ach, deswegen hat sie so wenig Screentime in dem Film?
Ja, sie war so, also das hat sie krass gebrochen. Und dann ist auch Alex Proyas und das ganze Team sind zu Brad Lees Familie gegangen, die wussten, wie stolz er auf das Projekt war, und die wollten, dass der Film zu Ende geschnitten wird und veröffentlicht wird in seinem Gedenken. Ja.
Und das haben sie, wie gesagt, sehr gut kaschiert. Ich kann dazu sehr, da hab ich mich dann sehr schlau, nicht gelesen, sondern schlau gesehen über den Film, über den Vorfall, durch das Video von GigaTV Mac von meinem Kollegen Fabian. Der hat ein tolles Video dazu gemacht. Im Thumbnail steht verfluchter Film auf GigaTV Mac auf YouTube. Ich kann es nur empfehlen, wenn ihr mehr über Brandon Lees Tod erfahren wollt. Vor allem auch so Szenenvergleiche. Also es gibt ja nur sehr wenige Szenen, wo sie wirklich tricksen mussten, wo sie anderes Footage benutzt haben, wo ein Double in Wirklichkeit steht. Ich finde, selbst wenn du es weißt, siehst du es nicht, wo sie es gemacht haben. Mhm. Es gibt eine Sache, die man im Remake lassen muss. Die nehmen etwas auf, was der Film in dem Original nicht mehr zeigen konnte. Und zwar hat er in der Unterwelt, Totenwelt, immer mit so einem Grabräuber, mit so einem mit irgendjemandem geredet, mit irgendeinem mystischen Wesen.
Im Remake?
Im Original. Aber das haben sie nicht fertig drehen können.
Okay.
Weil halt Brandon Lee gestorben ist. Und im Remake macht er das jetzt halt auch. Und bloß ist da das Wesen ein normaler Mensch. Und ich meine, im Original war es, guck nochmal das Video, es war irgendwas Komisches, was auch nicht so gut aussieht. Also ich bin froh, dass sie es eigentlich nicht drin haben. Und naja, sie haben halt drumherum geschnitten, drumherum gearbeitet. Man merkt es im fertigen Film nicht an. So, und Brandon Lee ist gestorben. Deswegen ist es ein bisschen anders als bei Alec Baldwin, aber die Gründe sind ähnlich. Die Waffenmeister haben geschlampt. Was ja eh in Deutschland immer super schwierig, also in Deutschland, sorry, in Amerika ein mega Problem ist, weil die ja mit echten Waffen hantieren an den Sets. Nur mit Platzpatronen halt. Und in Deutschland dürftest du das gar nicht mit ans Set nehmen, sondern es sind immer Schreckschusswaffen, damit sowas eben nicht passiert. Und in den USA ist es so, und das wusste ich vorher auch nicht, das hat Fabian sehr schön erklärt, dass aus Kostengründen auch es gibt zwei Sorten von Fake-Patronen für Filme. Es gibt die Platzpatronen, aus denen nur Schießpulver rauskommt, damit du dieses Mündungsfeuer hast und den Knall hast. Und es gibt so Patronen, die echt aussehen sollen, also weil vorne eine Patrone ist, weil gerade bei Revolvern oder so, dann kannst du ja, wenn du in den Lauf schaust, kannst du auch in die Trommel reinsehen. Also rechts und links von dem Lauf. Du siehst die Kugel bei Filmen. Und damit du die Kugel siehst, muss ja eine Patrone drin sein, die aussieht wie eine echte Patrone. Mhm. Und was sie da machen ist, die bauen immer echte Kugeln, also echte Patronen auseinander, nehmen die Kugel vorne ab, machen das Schießpulver raus und dann kommt die eigentliche Kugel wieder auf die Patronenhülse drauf. Und dann hast du das Problem bei einer echten Waffe, bei echter Munition, dass hinten aber immer noch so eine Zündkapsel drin ist. Und was dann Waffenmeister machen in amerikanischen Filmen, sie feuern diese Kugeln ab, dass diese Zündkapsel sich entzündet, damit die wirklich komplett blank sind, dass dann nichts mehr passieren kann. Yeah. Was aber passieren kann, ist, dass die Kugel durch die ganz kleine Zündladung nach vorne geschoben wird und in den Lauf reinkommt.
Ja. Yeah.
Und dann ist die im Lauf.
Das ist dort passiert.
Das ist dort passiert. Da war eine echte Kugel im Lauf und das hat keiner gemerkt, das hat keiner auch richtig kontrolliert. Dann haben sie halt eine Platzpatrone reingemacht für den Schuss. Und die Platzpatrone ist ja mit echtem Schießpulver. Die hat dann die Kugel, die im Lauf war, nach vorne gefeuert und damit Brandon Lee einfach erschossen. Und jetzt habe ich dem Waffenmeister gerade die Schuld gegeben. Den trägt auch nicht alleine die Schuld in dem Fall. Nicht, weil das nicht richtig kontrolliert wurde. Der war gar nicht am Set, als das passiert ist. Die haben ihn nach Hause geschickt. Weil dieser Film in der Produktion unter sehr vielen Problemen litt. Also Produktionsprobleme, Zeitpläne. Es gab auch schon mehrere fast tödliche Unfälle am Set, bevor der von Brandon Lee passiert ist. Was ja auch nicht für das Produktionsstudio spricht. Die haben sich auch irgendwann außergerichtlich einigen müssen wegen den ganzen Unfällen. Und und dann ist dieser Unfall passiert. Ich kann nur dieses Video nochmal empfehlen, aber das gehört ja auch zum Mythos dieses Films. Die Ikonografie von Brandon Lee. Es ist schon der Sohn von Bruce Lee. Er hat eine, so wie er The Crow verkörpert, auf jedem Still, auf dem er rumsteht und du ihn einfach nur anguckst, ist das ikonisch. Ich würde auch behaupten, viel cooler und besser als sogar im Film selbst es rüberkommt. Es ist einfach diese Ikonografie, die dann Heath Ledger irgendwann channelt, 20 Jahre später. Das ist einfach so. Und und dafür müssen wir dem Film natürlich immer ewig dankbar sein. Dafür müssen Brandon Lee dankbar sein und Alex Proyas. Das ist das, was er schafft. Und die anderen Darsteller drumherum, ja, wie gesagt, ich finde fast alle fehlversetzt. Also ist ganz komisch. In der deutschen Synchro ist natürlich schwieriger, das zu beurteilen. Aber ich finde schon, dass es, also ich kann mir keiner erzählen, dass es jetzt im Original so viel besser dann wirkt. Also du hast ja schon erwähnt, der Candyman auch in der Nebenrolle dabei. Erinnerst du dich hier der Bösewicht, der so...
Ja, yeah, das ist Dingsbums hier. Das ist der auch bei Alien 4.
Ja.
Der
Captain ist.
Ja, das ist Dingsbums.
Von der Betty. Ich vergesse immer seinen Namen, aber weißt du...
Michael Wincott ist das.
Michael Wincott. weißt du, in welchem, er spielt ja immer Bösewichte. Er spielt ja nur böse Personen. Ich habe noch nie was Gutes spielen sehen. Also auch der Captain von der Betty in Alien 4 ist ja ein zwielichtiger Geselle. Weißt du, wo er mein Lieblingsbösewicht aber ist? In welchem Film? Ich gebe dir einen Tipp.
Also erstens, er hat auch einen Good Guy gespielt, gar nicht so lange her.
Wo?
In Nope war der Kameramann.
Ach, stimmt. Das war der.
Ja, ja.
Aber da hast du recht. Aber auch Shady Guy, natürlich, weil er nichts anderes spielen kann. Ja. Ist auch gut so. Das ist halt sein, das kann er halt. Das stimmt, Nope war gut. Weißt du, in welchem Film er mein Lieblingsbösewicht ist? Ja. 90er Jahre Disney Abenteuerfilm. 90er Jahre, und weil es ein 90er Jahre Disney, also Blockbuster Abenteuerfilm ist, hat er natürlich am Ende für die Credits eine Korb mit einem Pop, also mit einem Popsong nur für den Film. In dem Fall performt von Bryan Adams, Sting und Rod Stewart. Die singen All for One, All for Love.
Vier Musketiere? Aber wo
die, war die drei Musketiere.
Drei mit
Dion. Er ist der Typ, der schwarz angezogen ist mit der, wie heißt der nochmal? Die rechte Hand von Richelieu halt, von Kardinal Richelieu. Ich komme immer nicht auf den Namen.
Okay, in welcher Verfilmung davon war das?
Die drei Musketiere von Disney, 93, glaube ich, also ein Jahr vor The Crow.
Ach so,
weißt der mit du, Kiefer was? Sutherland, Chris O'Donnell, Charlie Sheen.
Ich muss mich jetzt mal outen. Weißt du, was mein Drei-Musketiere-Film ist?
Welcher ist deiner?
Der Mann in der eisernen Maske.
Der ist aber auch ganz cool. Also den finde ich einer der besten Drei-Musketiere-Filme, ehrlich gesagt. Es gibt viele gute, es gibt sehr viele schlechte. Das ist einer der besten.
Mit John Malkovich, Gerard Depardieu, hier Jeremy Irons.
DiCaprio nicht vergessen.
DiCaprio ist ja der Mann in der eisernen Maske. Und
D'Artagnan ist der aus Usual Suspects. Wie heißt der nochmal?
William Byrne.
Aber hast du den Disney-Film gesehen? Den habe ich neulich erst nochmal gesehen. Ich glaube, letztes Jahr oder so. Ich bin so ein Fan von dem. Ich gucke den alle paar Jahre. Ich finde den ganz toll. Also halt ein kindlicher Abenteuerfilm. Ich sage immer, das war Fluch der Karibik, bevor es Fluch der Karibik gab. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Nee,
ich habe den nie gesehen, ne?
Ich finde den ganz toll. Den gibt's den auf Disney Plus? Bestimmt auf Disney Plus.
Wahrscheinlich.
Ich habe ihn auf jeden Fall, musste mal irgendwann anschauen. Ist halt ein totaler 90s-Flick.
Gabriel Byrne.
Gabriel Byrne.
Das hat mir keine Ruhe gelassen.
Deswegen hast du so ein bisschen nervös rumgerutscht. Chris O'Donnell ist krass fehlbesetzt in dem Film. Er spielt einfach Robin nochmal. also beziehungsweise eigentlich vorher. Ich glaube, das war ja zwei Jahre vor Batman Forever. Er spielt einfach Robin. Er nervt sogar richtig in dem Film. Aber Kiefer Sutherland als Pathos, saugut. Charlie Sheen als Aramis. Funktioniert natürlich auch fantastisch, weil es Charlie Sheen ist. Tim Curry als Kardinal Richelieu. Also komm, viel besser geht's nicht.
Also Tim Curry ist eh.
Ey, der spielt quasi das, was er als Joker auch gespielt hat. Das spielt er da auch. Der war ja auch mal ein Joker. Und all das passt perfekt zusammen. Das ist ein sehr spaßiger Film und endet natürlich dann mit einem Popsong. Und da spielt er halt den Bösewicht, ich weiß nicht mal, wie der hieß. Rochefort. Oder Rochefort, aber eigentlich heißt es Rochefort. So, kann ich ein bisschen Französisch glänzen. So. Nee, das ist ein toller Film. Da ist der drin. Ansonsten die anderen Darsteller, ja, wie du gesagt hast, Ernie Hudson, Tony Todd und alle anderen hört es irgendwie auf bei mir.
Bei Ling ist drin, okay.
Was?
Ja.
Wen spielt sie denn? Die Schwester da?
Nee, bei Ling ist die Freundin von Michael Wincott.
Die ist doch die Schwester, sagen sie doch.
Ja, die sind so ein bisschen incestiös unterwegs. Ja, eben. Aber ja, sie, das ist sie. Sie altert einfach nicht, die.
Okay. Nicht schlecht. Okay, habe ich sonst irgendwas vergessen? Ja, die deutsche Synchro, ich habe es schon angedeutet, die ist ganz, ganz schrecklich. Tolle Sprecher, schlechte Synchronregie, schlechte Übersetzung, bisschen zu Comedy, schon weg vom Original, schwer zu ertragen. Und damit passt es fast. Nehmen wir das als Überleitung jetzt endlich fürs Remake, weil ich habe, also das ist ja das Lustige, dass jetzt die zwei Filme, also Borderlands hat schon eine sehr schlechte deutsche Synchronisation, aber dass das halt Back-to-back dann passiert mit dem anderen Film von Neon9 Studios, nämlich mit The Crow, fand ich schon sehr bezeichnend. Du hast natürlich The Crow auf Englisch gesehen in der PV, ne?
Ja.
Also die deutsche Synchro, ich hab's mir extra aufgeschrieben, stimmt, deswegen habe ich ja vorhin Letterboxd aufgehabt. Ich zitiere zwei Sachen aus dem Film, soweit ich mich erinnern konnte und ich sie richtig aufgeschrieben habe, okay? Das sind Dialoge, die wirklich passieren in The Crow in Deutsch. Sie sagt, ich will, dass unsere Liebe nie endet. Und er sagt, wir müssen nur zusammenbleiben bis ans Ende der Zeit. Als wäre es aus einem Rosamunde-Pilcher-Film oder aus Twilight. Eigentlich selbst für Twilight zu schmalzig. Und das wird aber garniert und flankiert von Jugendsprache. Vermeintliche Jugendsprache. Also was sie sagen ist, das war derbe düster, wir sind nicht safe hier. Derbe düster, finde ich. Also ich finde, das passt halt nicht zusammen. Der eine Satz ist halt so fast schon ein Wortspiel mit einer alt angehauchten Sprache und das andere ist so, ja, safe halt. Ne? Safe, ja, sagen wir heutzutage so, aber die Kombination derbe, düster und safe, finde ich, zeigt schon ganz gut, dass die Sätze, das würde niemand so sagen, weder in Deutsch noch in Englisch. Das ist die Qualität, die uns bei The Crow erwartet und damit auch so ein bisschen mein Hauptproblem beim Remake, also so viel ich über das Original gemeckert habe, das Remake ist unter aller Kanone, das ist ja wirklich Twilight in noch schlechter. Ja, das ist so ein bisschen das, was sie channeln. Kannst du den kurz anhalten? Du bist doch so gut darin. Nochmal wiedergeben vom... Weil es ist sehr anders als das Original. Das ist ja eine neue Interpretation.
Also es ist... Wolltet ihr Shirley Webster als drogenabhängige Prostituierte sehen? Habt ihr. Sie landet in einer Entzugsklinik, wo... Aber das ist gleichzeitig auch eine Strafanstalt, wo Männer und Frauen zusammen sind, was überhaupt nicht problematisch ist oder so. Ja. Aber es ist immer der Fall.
Es wird auch nicht hinterfragt.
Es wird überhaupt nicht hinterfragt, aber die tragen alle rosa Klamotten, weil, keine Ahnung, ist so. Und da haben wir dann halt den einen, also das war für mich immer der Unterschied, das habe ich auch in meinem Review-Video gesagt. Brandon Lees, Eric Draven wirkte halt wie ein richtiger Musiker und ein kleiner Poet. Und dann haben wir hier dieses dumme Goth-Kid gespielt von Bill Skarsgård, das einfach wirkt wie ein Emo. So, der sagt, Mom, du verstehst meine Kunst nicht. Und sie sagt, ja, du hast aber auch wirklich deine Fäkalien an die Wand geschmiert. Und ich muss später wieder die Putzfrau rufen. Mom, du weißt, dass ich in meinen Cornflakes nur Sojamilch mag.
So. Aber er ist edgy genug, um sich den ganzen Körper schon voll tätowiert.
Ja, also er sieht halt aus wie er sieht aus wie die R-Rated-Version von Jared Leto's Joker. Es sieht zum Kotzen scheiße aus.
Also auch wie die R-Rated-Version?
Ja, weil
also
der...
Also wie die Kinderversion von... Also der Joker ist ja schon...
R-Rated.
Ja, aber das sieht doch eher aus wie eine Kinderversion, also der neue Crow.
Ja, der neue Crow probiert aber so krass auf edgy zu sein. Der wirkt, als wenn er von einem 12-jährigen Edgelord geschrieben wurde.
Ein gutes Beispiel dafür, nur um das zu unterstreichen, was du gesagt hast. Ich habe das in meiner Story gehabt, da habe ich das Poster, das war irgendwie als Wallpaper am Kinosaal an der Leinwand. Und ich habe das fotografiert, ne? Also als Premierenberichterstattung quasi für euch da draußen. Und dann bin ich aber so rangezoomt, ne? an das Bild. Und man sieht's halt auf dem Poster schon, er hat ja diese Tätowierung am ganzen Körper und eine am Bauch, eine ganz prominente, da steht einfach nur Good Boy und das hat er durchgestrichen. Das ist sein Tattoo, Good Boy durchgestrichen, was ja quasi bedeutet, er ist jetzt nur noch Boy. Aber das ist ja, also was ist das denn für ein Möchtegern-Hardcore-Tattoo?
Ja, ich aber bin der nicht ganze, der Good Boy. Aber der ganze Film ist Möchtegern-Hardcore und er gibt, also er ist halt auch so... Ja, er ist so radikal scheiße. Also, da muss man sich richtig Mühe geben, so eine Scheiße zu machen. Dann lernen die sich kennen und stellt sich raus, sie wird gejagt. Das verrät der Trailer schon von einem Teufeltypen. Ja, ein Teufeltyp.
Danny Houston, der immer Teufeltypen spielt.
Ja, und der kann halt Teufelsachen machen.
Weil er halt so gut immer.
Und braucht dafür Seelen. Und dann sagt... Eric, ey, kein Problem, ich kenne den Weg hier raus. Ich so, wie, du kennst den Weg hier raus? Du bist doch selber jetzt, darauf kamst du bisher nicht, selber reinzuhauen? Weil du zu stolz warst auf dein Zimmer, wo du deine beschissenen Bilder ranklebst? Fuck off.
To be fair, er hatte bisher keinen Grund abzuhauen.
Ja, er hat auch keinen Grund dort zu sein, außer...
Naja, er ist doch edgy, er ist doch nur noch Boy und nicht Good Boy.
Stimmt. Ja, dann nehmen die ganz viele Drogen und leben ihr Hippie-Leben und er sieht irgendwann aus, als hätte er Bibo aus der Sesamstraße gekillt und sich den angezogen. Und
wow. Du meinst den Pelzmantel, der trägt, ja, da hast du nicht unrecht. Da hast du nicht unrecht. Auch nochmal, was du gerade sagst, ne? Gefühlt dauert das 2 Tage, wenn du den Film schaust.
Die, ja, sind seit 2 Tagen in einem du hast überhaupt kein Gefühl für deren Beziehung. Im besten Fall sind die 2 Wochen zusammen oder 3.
Was halt merkwürdig ist, es ist halt eine, finde ich, interessante Entscheidung des Films zu sagen, okay, der Originalfilm hat die Liebesgeschichte ja nicht wirklich erzählt, sie wird behauptet, also erzählen wir die Liebesgeschichte. Aber das Ironische ist, es wirkt jetzt noch mehr wie eine Behauptung als vorher.
Ja, im originalen Film hast du das Gefühl bekommen, einfach durch Eric, dass er sie geliebt hat. Und die paar Flashbacks, die du gekriegt hast, die waren halt so sehr echte Momente aus einer Beziehung, die schon sehr lange ist und Leute, die sich heiraten wollen. Sowas Leichtes, wie die liegen mal zusammen, sodass er seinen Kopf auf ihre Schulter legt und so weiter. Oder sie kochen zusammen. Es war ganz süß gemacht eigentlich. Und sie wollten heiraten. Und das Witzige ist, die sahen halt auch in diesen Flashbacks aus wie das einzig vernünftige Paar in dieser abgefuckten Stadt. Die beiden jetzt sehen so aus wie Leute, die Eric Draven aus der 90er-Version vermöbeln würde. So, muss ich einfach sagen. Und die sind halt nur am Pill-Popping und bla 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 Blödsinn machen. Das Und darüber bonden sie halt auch krass. Und dann sagt sie immer, wenn es schwer ist, mich zu lieben, lieb mich härter. Giggity.
Die haben auch sonst keine Probleme, weil sie unendliche Ressourcen und Geld für diesen Drogentrip.
Ja, und dann circa in einer Stunde werden wir endlich erlöst von dieser Scheiße.
Es dauert ewig, du hast recht.
Es dauert 40 Minuten, ich habe auf die Uhr geguckt, bis die endlich erlöst werden.
Im Film dauert es halt 10 Sekunden.
Ja, ja.
Ich meine, im Original.
Ja, in dem Original ist es schon passiert.
Ja, eben, deswegen. Die Kamera fährt dahin und, ey, guck mal, es ist schon passiert.
Ja, und selbst deren Tod ist so blöd gemacht. Ach, es ist furchtbar. Und das Schlimme ist, dann kotzt der Film einem zu mit Mythologie, die Welt nicht braucht, wie zum Beispiel Krähen-Morpheus. Es ist einfach Krähen-Morpheus, der in der Simulation.
Ist es nicht Morgan Freeman aus Bruce Almighty?
Es ist für mich Krähen.
Ey, das ist einfach, sorry, das ist Morgan Freeman in Bruce Allmächtig, natürlich.
Ja, und der ihn dann zurückschickt und Eric Draven ist zu unfähig und kriegt nur auf die Fresse, obwohl er schon unsterblich ist, kriegt er das irgendwie nicht gebacken. So, er ist unsterblich und kriegt das nicht gebacken. Hm. Also muss er wird erst richtig zu Crow, wenn er Blutsbruderschaft macht mit Krähen-Morpheus. Und Shelleys Seele ist anscheinend auf dem Weg in die Hölle. Was für eine Scheiße ist das eigentlich?
Und ich finde, das kann man ja noch fast machen, aber dahinter steckt ja etwas, was das Original sehr verrät. Das Original hat eine ganz andere Fallhöhe. Wie wir die ganze Zeit gesagt haben, das schlimme Verbrechen ist schon passiert. Ja. Das schlimme Verbrechen ist sogar ein viel größeres Verbrechen im Original als hier. Also der edgy Film, der Edgelord-Film, traut sich nicht, so hart zu sein wie das Original. Okay, wir sind jetzt so eine weichgespülte Version davon, komisch, okay, aber so. Und gleichzeitig hat er aber auch keine dramaturgische Fallhöhe.
Nö, weil, er denkt halt, dass wenn er ganz viel Blut zeigt und Organe, er krass ist. So. Und deswegen, dabei gibt es in dem Film sogar kaum Action. Aber
es gibt genau 3 Action-Szenen.
Ja.
Und zwei davon würdest du in John Wick nicht mitzählen.
Ja, und zum Schluss probieren sie halt zu überkompensieren, indem du richtig siehst, wie Köpfe zerschnitten werden und er aus irgendeinem Grund die Köpfe noch präsentiert und das irgendwelchen Leuten, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Es ist so dumm und scheiße. Es ergibt, und dann das Ende, ich will nicht spoilern, das Ende haben sie geklaut aus Sucker Punch von allen Filmen auch noch.
Findest du aus Sucker Punch?
Ja, darf ich spoilern?
Ja, ich wollte eben einen Spoiler-Part übergehen, aber wir können es auch jetzt mal. Ja, aber ganz ehrlich, wir machen jetzt Spoiler, 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 aber ihr guckt den sowieso nicht. Also ist auch egal. Sag.
Okay, weißt du noch, in Sucker Punch, erinnerst du dich überhaupt an diesen Film?
Ja, natürlich. Ich finde den gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
Ich finde den ästhetisch, aber ich finde den halt
ziemlich. Ja, aber das ist ja schon mal etwas, was ich im Film anrechnen kann.
Ja, was mittlerweile Zack Snyder nicht mehr drauf hat. So.
Ich finde schon noch, aber er hat halt nichts anderes mehr.
Nee, seit Army of the Dead sehen seine Filme halt auch zum Schreien scheiße aus.
Ja, er dreht sie jetzt gerne durch den Boden einer Glasflasche. Das ist so sein neuer Style, den er gerade mag. Hier und da gibt es auch tolle Shots, aber alle anderen sind versaut dadurch. Also wirklich kaum zum Angucken.
Ja, auf jeden Fall. In Sucker Punch erscheint denen doch immer in der Vision der Typ aus The Leftovers / Stick aus Daredevil. Und der hat immer eine andere Rolle, die an das Szenario angepasst ist. Und der ist quasi deren, nicht Quizmaster, sondern Taskmaster. Ja. Weißt du doch?
Ja, klar. Weißt du, wer das ist?
Ja.
Der Darsteller.
Ja.
Weißt du, von wem er der Bruder ist?
Ja, David Carradine, oder?
Ja, geil.
Ja.
Und, ist David Carradines Bruder. Der ist so gut, ey.
Ja, und der tritt dann doch am Ende wirklich auf als Busfahrer, der die eine rausbringt und zwinkert ihr zu.
Ja.
Das ist 1:1 das Ende vom 9.
Okay, Pro. Now I see, was du gemeint hast. Okay, daran habe ich nicht gedacht. Ich dachte, jetzt meinst du die ganze Auflösung mit der Lobotomie und so weiter.
Nee,
das hätte... Ja, okay, das ist es nicht. Aber das ist so ein bisschen das Ding. Das ist der Mini-Spoiler halt zu Crow, den wir haben. Das ist schon... soll ich sagen, das ist schon sehr weich gespült, weil es läuft ja alles auf ein Happy End hinaus. Und das ist ja auch das Ziel des Films, ein Happy End. Der Ziel des Originalfilms war Rache. Mhm. Was ein viel stärkeres Motiv eigentlich schon ist, weil Rache hat ja immer so ein gewisses Gefühl für Befriedigung. Weißt du, wenn du weißt, wie bei Kill Bill von Anfang an, du kriegst jetzt einen Rachefilm und das war's, das ist schon fast konsequenter und geradliniger als ein Film, der sagt, wir sind eine tragische Liebesgeschichte und das ist hauptsächlich der Film. Der ist hauptsächlich eine tragische Liebesgeschichte. Er ist keine Comic-Verfilmung, er ist kein Actionfilm, also ein Film, der nur eine große Actionszene hat. Die anderen zwei Actionszenen kann man eigentlich nicht zählen, aber da muss irgendwie noch ein Set sein, damit sich Leute nicht gegenseitig umbringen. Das ist nicht wirklich ein Actionfilm. So, du hast eigentlich einen Liebesfilm. Das ist es im Wesentlichen. Und der läuft auch noch auf ein Happy End hinaus. Er will nichts anderes erreichen als ein Happy End und jedem ist klar, dass er das erreichen wird. Das ist dir die ganze Zeit klar. Jedes Gefühl von Fallhöhe wird dir genommen und das macht den Film nochmal so viel schlechter, als er sowieso schon ist, auch in der Tonalität. Dass er sich halt wirklich dieses Liebesgeschnülze in diesen unerträglichen Dialogen, das macht's wirklich, wirklich unerträglich.
Ja, ja. Und ich muss auch sagen, die beiden haben keine Chemie.
Gar keine. Ich habe das Ding zu keiner Sekunde geglaubt. Bill Skarsgård ist ja echt ein toller Schauspieler, finde ich sogar. Hat jetzt in einigen Flops mitgewirkt. Also in S und so ist er ganz cool. In John Wick finde ich ihn super. Er war jetzt in Boy Kills World. Hat es leider keiner gesehen. Der war ganz nett, fand ich. Da ist er auch deswegen cool, weil er selber gar nicht sprechen darf in dem Film. Er darf nur den Körper spielen. Und die Stimme, das habe ich dir noch erzählt, weißt du? Die Stimme ist die von Archer aus der Serie Archer.
Mm.
Was halt unglaublich cool macht. Also nur dafür kann ich Boy Kills World empfehlen. Aber der war halt leider auch ein Flop. Und so ähnlich wird es jetzt auch bei The Crow sein. Was ein bisschen schade ist, Bill Skarsgård, weil ja ist eigentlich ein heiß gehandeltes Talent.
Ja, er wird sein Comeback demnächst haben.
In?
Nosferatu.
In Nosferatu?
Ist er
Nosferatu?
Ja, er ist die Hauptrolle.
Wusste ich nicht.
Er ist Orlok.
Ich hatte keine Ahnung. Weil auch im Trailer siehst du ja immer nur die Umrisse.
Ja, er ist Orlok.
Ach, witzig. Ja. Ja, okay, da haben sich einfach den Ace-Typen geschnappt. Das ist easy way out, aber okay, finde ich gut. Weil ich finde ihn an für sich gut. Die ganze Familie ist ja voll mit tollen Schauspielern.
Ja.
Also deswegen...
Und Robert Eggers versteht sich ja jetzt auch super gut mit den Skarsgårds. Da hat jetzt hier bei The Northman was Dingsbums hier...
Alexander Skarsgård?
Ja.
Und Stellan Skarsgård hat aber noch nicht gemacht, oder?
Nee.
Den hat er noch nie irgendwie gehabt, ja. Aber Stellan Skarsgård ist natürlich der größte von denen. Im wahrsten Sinne des Wortes, seine Söhne sind noch größer. Die sind nämlich alle drei sehr groß. Ja. Skandinavische Wikinger sind das, sag ich dir.
Ja, The Northman.
Deswegen könnte es, stimmt. Hast du mal, das ist eigentlich ein schlechter Film, aber mit einer sehr gut besetzten Rolle, King Arthur mit Clive Owen gesehen? Der Jerry Bruckheimer-Film?
Ja.
Der war ja so typisch Nullerjahre, Jerry Bruckheimer macht, produziert alles und irgendwie wird es schon erfolgreich im Sommer. Und da war Stellan Skarsgård der Anführer der Wikinger.
Stimmt.
Und Til Schweiger war sein Sohn.
Til Schweiger war auch da, ja.
Und das war so geil zu sehen, weil Til Schweiger so unglaublich schlecht spielt, also noch schlechter als sonst in dem Film, so auf einem Far Cry Niveau. Aber Stellan Skarsgård so nachdenklich die ganze Zeit rumläuft. Und also er ist quasi der Poet unter den Wikingern in dem Film. Das fand ich also der hat wirklich alle an die Wand gespielt. Also ein Film, über den niemand mehr reden oder nachdenken muss, aber Stellan Skarsgård als Wikinger war
das halt. Das war doch die Phase, wo Keira Knightley noch heiß umkommen war.
Ja, also ja. Wo, ich glaube, im Marketing ging es tatsächlich nur darum, dass sie halbnackt durch den Film rennt und das sei ja historisch sogar inakkurat, weil die echten Kriegerinnen ihres Stammes, ich weiß nicht mehr, wen sie dargestellt hat, die haben in Wirklichkeit nackt gekämpft. Das war das halbe Marketing, dass sie nur darüber geredet haben in Interviews, gefühlt.
Hm.
Oder der pubertierende Marco hat nichts anderes gehört. Eins von beiden.
Hm,
aber ja, also die Skarsgårds immer toll. Umso verschwendeter wirkt er halt hier, Bill Skarsgård. Also auch gerade jetzt ein Jahr nach John Wick, da war er wirklich so gut. Also wenn er nur ansatzweise so kaltblütig gewirkt hätte in The Crow, statt so weinerlich, wie er halt in John Wick wirkt, mit seinem französischen Akzent dort. Ich hätte mich auch überraschen lassen von dem Film. Ich bin nicht komplett negativ oder so reingegangen. Ich wollte mich überraschen lassen. Aber wie gesagt, ab der Anmoderation war klar, was mich erwartet.
Ja, du. Ey, aber in anderen Nachrichten hast du es übrigens mitbekommen. Du warst ja positiv begeistert von der Netflix-Adaption von One Piece.
Ja.
Ich mochte sie ja auch, also so brutals begeistert war ich nicht, aber mir hat es sehr gut gefallen. Ich bin halt zu großer Fan der Vorlage. Aber heute wurde bekannt gegeben, wer Sir Crocodile spielt.
Joe Manganiello, ne?
Ja.
Cooles Casting, ich kann das Original nicht, kann ich nicht sagen.
Also du musst dir vorstellen, nur so für grobes One Piece Lore.
Ja.
In diesem Konstrukt der Welt, das wir dort haben. Das ist ja wie so eine Armee-Diktatur. Ne?
Mhm.
Und auf Piraten wird doch Jagd gemacht.
Ja.
Und es gibt sieben, die heißen auch sieben Samurai, ja, was ganz witzig ist. Und das sind ehemalige Piraten, deren Kopfgeld ausgelöscht wurde, weil sie für die Regierung arbeiten. Und sie können dann ihre Machenschaften durchziehen. Und einer davon ist jemand, der heißt Sir Crocodile. Und der hat halt wirklich wie Captain Hook hier diesen Haken, Zigarre.
Mhm.
Und es wurde ja spekuliert, ob der gegenderswappt wird. Aber eigentlich, der ist so inhärent maskulin. Das wäre voll komisch gewesen. Und jetzt haben sie Joe Manganiello. Und sie haben Miss Bloody Sunday, Nico Robin gecastet, was richtig cool ist, weil sie, das wissen ja eigentlich alle, die jemals ein One Piece Comic mittlerweile in der Hand hatten oder ein Poster gesehen haben. Sie ist die rechte Hand von Crocodile, aber sie wird ein weiteres Mitglied der Crew.
Das weiß ich ja nicht. Hast du mich jetzt hart gespoilert? Nee, egal. Das ist schon okay. Das gibt's lang genug, One Piece.
Die sieht aus, die gecastet haben. Die sieht 1:1 aus wie sie. Ich war schockiert. Also das Casting, ich bin immer weiter begeistert, wie gut die Leute dort casten.
Ich kann auch jetzt schon ankündigen, ne? Wenn die zweite Staffel One Piece da ist, müssen wir auch wieder darüber reden. Und wir werden auch wieder Nino von Ninotaco TV einladen. Ja,
die einzige Casting-Choice, die mir bisher nicht so gefällt, die angekündigt wurde, ist der Typ, der Smoker spielt. Der sieht mir viel zu jung aus.
Ich hab einen Casting-Complain, weil Jamie Lee Curtis ja unbedingt mitspielen wollte, dass sie nicht genommen haben.
Das wird jetzt Katie Sagal, aber Katie Sagal passt mehr.
Katie ist super. Ja.
Nee, die passt auch mehr in die Rolle, weil die hat sowas Old Lady-mäßiges aus Sons of Anarchy. Aber das hier passt für mich nicht.
Wer ist das?
Ich kenne den Schauspieler nicht. Callum Kerr spielt Smoker. Smoker ist jemand von der Marine, der wie so eine Art Frenemy-Beziehung zu Ruffy oder Luffy hat. Also er jagt ihn halt immer, aber wenn er sieht, da ist eine schlimmere Bedrohung, dann lässt er ihn auch mal gehen, weißt du?
Ich sehe mir gerade wie ihr One-Piece-Äquivalent aussieht von Katie Sagal. Und es hätte auch eine Jamie Lee Curtis sein können, aber ich gebe zu, Katie Sagal kann die wahrscheinlich auch spielen.
Ja, die wird das rocken. Und
die ist ja fantastisch.
Das ist Dr. Couleur, das ist die Mentorin von Chopper, dem kleinen Elch, der Teil des Teams wird.
Ja, aber das interessiert mich halt wirklich, wie sie das mit Chopper machen wollen. Ey, aber hey, das hatten wir schon alles diskutiert. Unserer Folge über One Piece, hört da gerne mal rein. Irgendwo hier auf Nerd und Kultur. Wenn ihr sowas nicht verpassen wollt, dürft ihr uns natürlich nicht vergessen zu abonnieren. Dann verpasst ihr auch sowas nicht. Und auch nicht, wenn wir irgendwann mal über die zweite Staffel reden werden. Und ich sehe schon, du brennst jetzt schon dafür, wenn dich gerade nichts anderes interessiert.
Ja, ja, also ich bin so durch mit The Crow, aber ich habe jetzt die ersten, weißt du, ich habe ja ein paar Hiccups gehabt mit Season 1. Ich glaube, ich habe wirklich gebraucht, das zu akzeptieren, bis sie da reingekommen sind ins Baratier. Mhm. Und wie schön und detailverliebt sie das Baratier umgesetzt haben bei Netflix, habe ich gesagt, okay,
Da habe ich eine Frage an dich. Ich glaube, das brauche ich. Die erste Staffel auf Netflix, One Piece.
Ja.
Wie viel von der Serie ist das ungefähr? Also wie viel müsste ich von der Originalserie nachholen, um die erste Staffel geguckt zu haben? Ich glaube, ich würde das gern nachholen, so weit, ohne mich zu spoilern. Damit
ich kann dir mal, wenn du das nächste Mal bei mir bist und vielleicht mal für 4 Tage hier bist.
Ja, für 4 Tage, genau.
Dann, du müsstest die ersten 10 Bände lesen.
Mhm.
Du müsstest die ersten 10 Bände lesen. Das ist komplett und die haben
Ich wollte die Serie schauen, ich wollte gar nicht Manga lesen.
Die Mangas sind besser, aber ja, das ist es so ziemlich. Das ist angefangen mit Ruffys Origin Story, geht rüber. Die haben halt ein paar Sachen gemacht, die mir zu schnell waren, die mir zu Quick Fixes waren. Gerade so mit Nami, mit Lysop, der braucht noch seinen emotionalen Punch. Den haben sie ihm nicht gegeben, was ich schade fand. Aber was cool ist, und das spricht dafür, wie sehr Leute One Piece lieben und selbst wie du dafür ein Herz kriegen könntest, auch fürs Original, ist die Figuren, die dir am besten gefallen haben, Marco, und ich erinnere mich an unseren Podcast, sind die am akkuratesten umgesetzt worden sind.
Ja.
Also Zorro und Sanji.
Mhm.
Das einzige, Sanji ist nicht so notgeil. Im Anime, wann immer eine Frau sieht, kriegt der Nasenbluten und das.
Ich glaube, ich würde noch eine Sache machen, bevor wir das beenden, weil wir jetzt gerade so schön positiv enden. Ja. Ihr habt ja gehört nochmal, Serien sind natürlich bei uns auch ein Thema. Und es gibt 2 Serien, über die wir zumindest aktuell vorhaben, in den nächsten Wochen zu reden. Nee, 3 sogar. Wir haben 3. Und ich will sie nur, nee, 4, um Himmels Willen, ich habe eine vergessen. Wir haben 4 Serien, über die wir in den nächsten Wochen reden wollen zumindest. Ob das jetzt passiert, sei dahingestellt. Bitte schreibt uns nicht Nachrichten, wo bleibt denn das und das. Das muss ja erstmal passieren, das kostet alles viel Zeit. Aber ich möchte es ausnahmsweise mal anteasern, weil das schon in unserem Kalender steht. Und zweitens, damit ihr das auch schaut und dann auch die Podcasts wirklich hören könnt. Gerade bei Serien hören Leute sehr oft sehr viel später, weil sie die Serie selber noch nicht so weit gesehen haben. Das verstehe ich. Aber deswegen teaser ich es schon mal an. Ich glaube, ich kann es anteasern, oder, Yves?
Mhm.
Das eine ist, das nächste aus Aktualitätsgründen ist Agatha All Along. Da werden wir natürlich drüber reden. Ich will unbedingt reden über The Penguin.
Mhm.
Das müssen wir machen, vor allem auch, weil sie so kontrovers aufgenommen wird. Zwischen gefeiert und Sopranos Light habe ich schon alles gehört. Ich bin gespannt.
Weißt du, was ich gehört habe, was spannend ist?
Was?
Und ich hoffe, dass es der Fall ist. Also der Grund, warum es Leuten nicht so gefällt, ist ein Grund, warum es uns gefallen könnte.
Weil Slow Burn as fuck ist?
Ich habe gehört, es ist das Andor für Batman.
Ja, aber das ist ja schon mal super geil.
Also, wenn das der Fall ist, ja.
Ja.
Danke, tschüss.
Ich will auch einfach mehr von Colin Farrell sehen. Der war so gut in The Batman. Also wirklich so gut. Ein Scene-Stealer hoch 3. Auch wenn alles sehr dreist wie Sopranos geklaut aussieht, ich will es einfach sehen. Ich muss es sehen. Ich freue mich wirklich drauf. Weißt du, wir nehmen mal einen Freitag auf. Heute kommt's raus. Ich habe richtig Lust drauf. Das andere ist, das sind wir jetzt, glaube ich, gespalten ist jetzt falsch, aber ich finde es spannend, darüber zu reden. Wir werden über das Finale von Rings of Power reden, natürlich.
Mhm.
Gerade weil ich bisher die zweite Staffel besser finde als die erste. Da würde ich wirklich gerne mit dir darüber reden. Und wir haben einen Podcast, der ist ein bisschen fraglich, weil da bin ich mir nicht sicher, ob du es soweit schaffst, dass wir mal irgendwann jetzt endlich über The Bear reden, das nachholen. Mhm. Gerade jetzt auch, wo der Emmys abgeräumt hat ohne Ende. auch kontrovers abgeräumt hat, weil The Bear immer als Comedy-Serie gewinnt, aber alle, die es gucken, sagen doch, das ist eine Dramaserie. Das ist einfach nur eine sehr lustige Dramaserie. Also nicht mal eine Dramedy, sondern Drama. Also, aber es ist mit das Beste, was auf Disney Plus läuft, deswegen müssen wir drüber reden. Und wenn mir die Emmys zumindest eins gezeigt haben, dann, dass ich endlich dieses Jahr irgendwann mal Shogun nachholen muss. Das war jetzt aber keine Ankündigung vom Podcast. Da gibt's ja irgendwann mal eine zweite Staffel, überraschenderweise, weil eigentlich sollte es ja nur eine Staffel sein. Vielleicht ist das mal ein guter Anlass, um irgendwann über Shogun zu reden, wenn das wirklich so geil sein soll. Irgendwann, meine Watchliste ist groß. Ja, also verlasst euch nicht drauf, unsere Watchliste ist sehr groß. Wir haben auch noch ein Halloween-Special irgendwo noch im Hinterkopf. Es kommt auch ein gewisser Comicfilm in den nächsten Tagen raus, den wir auch besprechen wollen.
Oh ja, ich musste gerade überlegen. Ich so, ah, stimmt ja.
Ja. Aber ansonsten regieren gerade die Serien bei uns. Mhm. So. Ja, aber jetzt haben wir auch ein paar Tage hintereinander auch über schlechtere Filme auch schon geredet. Es reicht. Ich brauche mal wieder über gute Serien. Möchte gerne über gute Serien reden. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren. Wenn ihr noch mehr Reviews braucht, dann vergesst nicht, Believe zu abonnieren, den neuen YouTube-Kanal von Eve. Aber eigentlich brauche ich diesen Hinweis nicht machen, weil offensichtlich haben sehr viele von euch den schon abonniert. Weil, sag mal, hast du jetzt die 100.000? Hast du jetzt die 100.000 Abonnenten?
Nicht ganz. Ich bin jetzt, ich kann es dir gleich sagen, ich bin genau bei 99.293.
Verarsch mich nicht.
Doch.
Okay, gut, dann zu dem Zeitpunkt, als ihr den Podcast hört, ist es vielleicht dann doch schon die 100.000. Also es ist ein rapiden Schritt, geht das.
Ich kann das alles noch nicht glauben.
Ich weiß.
Ich kann das bis heute noch nicht glauben. Ich bin auch gleichzeitig so überarbeitet wie lange noch nicht in meinem Leben. Admin-Spaß ist für die ganze Familie. Ist schön. Kinder, wie war das immer? Spaß für die ganze Familie? War das nicht irgendwie irgendein Werbeslogan?
Ja, jetzt bin ich überfordert. War das
nicht? War das nicht Kinderschokolade?
Was? Kinderüberraschung?
Kinderüberraschung. Ja. Kinderüberraschung. Ja, Spannung, Spaß. Ja, irgendwie. Und was zum Sammeln, aber ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, es ist sehr viel gerade, es macht aber auch wahnsinnig viel Spaß. Ich möchte übrigens Marc und dich darauf hinweisen.
Ja.
Ich habe echt, weil ich mache ja gerade den Alien Rewatch auf meinem Kanal.
Ja.
Und zu zwei Alien-Filmen habe ich meine Meinung geändert.
Echt? Hast du zu vier deine Meinung
geändert? Nein.
Okay, das hat mich auch gewundert.
Nein.
Weißt du eigentlich, dass ich versehentlich ein Kontervideo, also wirklich versehentlich,
ja, ist keine Absicht? Ja, ich weiß, aber ist mir egal.
Ja, aber ich würde trotzdem gerne darauf hinweisen.
Ja, ich habe es auch gesehen.
Oh, danke schön. Ja. Ich habe deins nicht gesehen, ich wollte mir die Stimmung nicht vermiesen lassen. ich gucke so viele deiner Videos, ich kann nicht jedes gucken, okay?
Ich hab meine Meinung geändert zu Alien 3, von dem ich jetzt, also den mag, also mögen ist ein starkes Wort, aber ich toleriere ihn, so. Er hat Momente, definitiv. Mhm. Und ich habe die spannendste Interpretation ever zu Alien Covenant, die heute veröffentlicht wird. Weil ich habe mir zu diesem Film alle Behind the Scenes nochmal gedrückt. Marco, ja. Uns ist ein geniales Gespräch entgangen bei unserem Alien Rewatch zu Covenant.
Was ist uns entgangen?
Soll ich es kurz sagen? Teaser?
Ja.
Alien Covenant ist ein Self-Insert-Film. Weißt du, was Self-Inserts sind?
Nee.
Es ist, wenn ein Autor oder ein Regisseur eine Figur im Film hat, die stellvertretend ist für sich selbst.
Also das, was Christopher Nolan jeden Film macht, weil immer ein Christopher Nolan in seinem Film rumrennt.
Ja, also auf jeden Fall, Ridley Scott in diesem Film ist David. Und der Film ist eine metamäßige Abrechnung mit dem Fan-Backlash zu Prometheus. Wusstest du das?
Also ich hatte immer das Gefühl bei Covenant, das hat mir aber auch besprochen, dass der auch eine Reaktion auf Prometheus ist.
Ja, aber wie krass das ist. Ja, das
also jetzt war nicht als Interpretation, sondern weil Ridley Scott das sagt.
Ja, aber ich rede jetzt, dass es mit in den Plot richtig reingeflossen ist und in die Charaktermotivation.
Aber reden wir jetzt von Interpretation oder reden wir jetzt von Aussagen?
Also ich habe einfach nur eins und eins zusammengezählt. Das ist meine Interpretation. Okay. Es kann auch jemand sagen, nö, das ist falsch, das ist Blödsinn. Aber okay, ich will dir kurz nur die Bullet Points geben, okay? Dave, also Ridley Scott wollte einen Film machen, der im Alien-Universum spielt, aber kein Alien-Prequel. Er hat sogar Blood Relative genannt. 20th Century Fox hat den Film als Alien-Prequel vermarktet. Die Fans sind auf die Barrikaden gegangen. Wo ist unser Alien-Prequel? Was soll das? Ja? Es gibt natürlich Leute, die Prometheus mögen, wie du und ich. Aber viele hassen den auch mit einer Passion. Also wurde er dazu gedrückt, ein Alien-Prequel zu machen, obwohl er ja eigentlich ein Setup hatte für seine seltsame Trilogie da mit Prometheus, die irgendwann anknüpfen sollte bei der Nostromo. Okay. Hat er alles verworfen mit Alien Covenant, weil sein Ego auch so verletzt war. Und er, David ist die Hauptrolle. Das ist der erste Alien-Film, in dem der Bad Guy die Hauptrolle ist. Ja. Er haut Sachen raus wie: Ich bin nicht hier, um euch zu dienen. Ja. Er spielt auf der Flöte den Theme-Song von Prometheus und weint dazu. Er kennt den Theme-Song? Er bringt alle Engineers um unter Tränen. Wieso weint er denn dabei? Ja, weil die wollten es halt nicht anders. Die wollten sein Dingsbums. Da sagt er, aber jetzt gebe ich euch ein Alien-Prequel und es wird mega lahm. Ich baue euch die Eier selber. Hier habt das. Ja, dann probiert er Leute noch von seinem Intellekt zu überzeugen und sich ihm anzuschließen, nur um immer wieder Nein zu hören im Film. Und dann sagt er, okay, jetzt bringe ich euch alle um. Es ist der erste Film in der ganzen Alien-Reihe, in dem die menschlichen Charaktere keine Vornamen haben und nur existieren, um auf brutalste Art und Weise zu sterben und zu verlieren.
Das ist nicht richtig. Alien 1 haben sie auch alle keine Vornamen.
Ich glaube, ein paar gab's da.
Hier nee, also gut, es kann sein, dass wenn jemand Kane heißt, dass das der Vorname war, aber ich glaube, das war sogar der Nachname, aber ist auch egal, die haben immer nur einen Namen. Also Ellen Ripley heißt auch nicht Ellen Ripley, sie heißt nur Ripley.
Okay.
Das kam erst
aber das ist der einzige Film, wo es gibt keine Charaktereigenschaften. Sie sind einfach nur da, um zu sterben. Und sie sind da, um so brutal zu sterben wie noch nie zuvor. Das ist die Rache von Ridley Scott.
Ich bin der Überzeugung, dass es zumindest auf einer subjektiven Ebene mindestens schon immer so war. Also da bin ich ganz bei dir. Man merkt, dass er auch ein bisschen abrechnet damit. Und er war ja auch immer in Interviews davon richtig angefressen, dass es ein Alien-Film ist. Das hat man ja wirklich gemerkt. Und er hat auch ganz abfällig über Alien geredet. Also ich weiß noch, dass unser Kollege Sebastian Osowski, also der früher für IGN Chefredakteur war, der hat den interviewt damals zu Covenant. Und das würde ich nie vergessen, dass Ridley Scott in dem Interview, und das habe ich davor und danach nie wieder gehört, aber Ridley Scott sagt in dem Interview von meinem Kollegen Sebastian, Ex-Kollegen Sebastian, dass er noch nie einen anderen Alien-Film geschaut hat, außer Aliens. Die anderen Sachen interessieren ihn nicht. Und es ist ihm zuwider, sich das anzugucken. Er macht sein eigenes Ding. Egal, was die anderen Leute denken. Das fand ich cool. Also ich meine, damit ist halt das komplette Gegenteil von Fede Alvarez, was er mit Romulus gemacht hat. Aber ich finde es halt deswegen cool, weil Film ja eigentlich auch so entsteht, dass man seine eigene Vision macht. Akira Kurosawa hat das ja so schön gesagt, ein guter Regisseur macht den Film für niemand anderen als für sich selbst.
Ja.
Und das ist halt so ein Grundsatz, den Ridley Scott für sich bewahrt, egal ob er was Gutes oder was Schlechtes macht. Und er macht viele schlechte Filme, aber er macht auch viele gute Filme. Ja, also das Video dann auf Belief. Und falls ihr wirklich interessiert seid an einem Alien-Streitgespräch, also im geistigen Sinne, erstens haben wir ja über Alien 4 schon im Podcast geredet, wir sind ja sehr unterschiedliche Ansicht, aber jetzt gibt's auch noch die passenden Video-Essays dazu, einmal von dir und einmal von mir, einmal auf Belief und einmal auf GigaTV Mac, mein Alien 4 ist genial Video, weil ich ja sehr großer Fan bin, aber das ist ja auch nicht dazu da, um euch zu überzeugen, sondern um euch eine andere Sicht auf den Film zu geben, die du kanntest, weil wir haben ja drüber geredet schon.
Ja.
Was wolltest du sagen mit Ey Du?
Also ich krieg auch ich höre von richtig vielen, die Alien Covenant, die Resurrection lieben. Also ich bin, ich glaube, das ist halt ein umstrittener Film. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wie die Mehrheit zu ihm steht mittlerweile. Das kann ich gar nicht sagen.
Dieses Ding ist, ich glaube, wenn man Alien-Fans über Alien-Filme reden hört, ist die Mehrheit ganz klar gegen Alien 4. Ohne Wenn und Aber. Wenn du aber dir die normalen Publikumswertungen anschaust, über einen großen Schnitt, dann ist das irgendwo knapp besseres Mittelfeld. Dann ist der bei 60% ungefähr bis 70%, was nicht weder besonders gut noch besonders schlecht ist, sondern einfach gut zeigt, wie sehr die Meinungen auseinanderprallen bei diesem Film. Und das ist ja auch kein Wunder. Das ist ja der Grund, warum. Das ist ein ambivalenter Film. Entweder du hast Bock auf einen französischen Sci-Fi-Abenteuerfilm oder du hast den Kack, weil es was komplett anderes ist als die anderen Filme.
Ja.
So, und das ist beides legitim. Da gibt es überhaupt für mich gar kein Streitgespräch. Ich hatte neulich mit einer Bekannten, die hatte versucht, mit mir ein Streitgespräch zu führen über den Film und hat einfach nicht verstanden, dass wir einfach aus komplett unterschiedlichen Perspektiven diesen Film bewerten. Es war ihr zu blöd, weil sie die ganze Zeit versucht hat, mich zu überzeugen, dass er scheiße ist. Sie hat gesagt, der Film ist faktisch scheiße. Also, was ist das denn für eine Aussage über ein Kunstobjekt? Etwas ist faktisch scheiße. Zumal, wenn ich Bewertungen anschaue, ist es ja nicht so. Aber
ja,
es sei mal also dahingestellt.
Ja, um einen Zirkelschluss zu finden, sie hat ja nicht über The Crow geredet. Das wäre doch scheiße. So.
Ich habe gehört, du hast auch ein Crow-mäßiges Schlusswort für uns gefunden.
Ja, weißt du was? Es kann nicht immer regnen.
Das gilt auch für alle Ridley Scott-Filme.
Ja.